Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich habe euch, ja, Helga hat schon gesagt, wir haben eine Sukka eingeflogen. Sukka heißt Laubhütte. Und genau darum geht es heute. Wir haben ja in den letzten zwei Wochen haben wir die Serie Momentum gehabt und heute ist der Abschluss. Wir hatten Rosh Hashanah, das war der erste Sonntag, und hatten letzte Woche Yom Kippur, das ist den Versöhnungstag. Und heute geht es um Sukkot, das Laubhüttenfest. Und ich habe in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, Mensch, da gibt es dieses geniale Buch vom Tobi Teichen, Roots. Also wir haben es schon ein paar Mal angekündigt. Und ich habe gedacht, Mensch, ich lese mir das mal durch. Ich gucke mal irgendwie, ja, was er geschrieben hat. Und ich habe echt gestaunt, wie viele Hinweise es vom ersten Teil der Bibel bis hin zum zweiten Teil der Bibel, wirklich Hinweise im Alten Testament, sage ich nicht mehr, sondern im ersten Teil der Bibel, weil alt ist es eigentlich nicht, es ist nur der erste Teil. Wie viele Hinweise es echt schon auf Jesus gibt. Und auch in Bezug auf die jüdischen Feste ist es echt mega spannend, wenn wir uns mal anschauen, was es hier zu entdecken gibt. Und letzte Woche hatte Kathi noch ihre 3D-Brille dabei, die habe ich jetzt heute leider nicht, aber auch heute sollten wir wieder unsere Message heute wieder die 3D-Jesus-Brille aufsetzen. Weil auch das Sukkot, auch das Laubhüttenfest, das weist auch auf Jesus hin. Ich habe euch, wie gesagt, die Laubhütte mitgebracht. Und das Laubhüttenfest, das ist ein Symbol ja, für eine ewige Ordnung. Und ich finde das mega genial. Also Gott ist echt ein bildhafter Gott. Gott liebt Bildersprache. Und Gott hat uns das Laubhüttenfest auch als Bildersprache, weil wir damit uns was zeigen. Und wenn du die Bibel aufschlägst, das Alte Testament, und liest mal so die Feste durch, die du erkennen kannst, dann wirst du staunen. Dann wirst du staunen, zum einen, was es dort für jüdische Feste gibt, die wir heute nicht mehr feiern. Und du wirst vielleicht auch staunen, was für Feste du kennst, die dort aber gar nicht drinstehen. Also zum Beispiel Ostern, also Ostern mit Osterhasen und Eier und was es da so alles gibt, das wirst du irgendwie nicht finden. Du wirst auch Weihnachten mit grünem Tannenbaum, ich glaube, das ist auch eine Fehlanzeige, da wirst du auch nichts finden. Aber es geht gar nicht darum, jetzt um Weihnachten, dass Weihnachten gut oder schlecht oder wie auch immer, ich will das gar nicht werten und darum geht es auch nicht. Aber es gibt einen Grund. Es gibt einen Grund, warum wir die jüdischen Feste, die ihr dort finden werdet, nicht mehr feiern und es gibt auch einen Grund, warum es diese anderen Feste gibt. Und zwar, es gab einen Kaiser Konstantin. Und der hat, sag ich mal, die Kirchengeschichte irgendwie auch mitgeprägt. Ja? Und zwar hat dieser Kaiser Konstantin circa 300 Jahre nach Christus hat er die jüdischen Feste abgeschafft. Und warum hat er das gemacht? Er wollte sich ganz bewusst von allen jüdischen und biblischen Festen abwenden. Sein Ziel war es nämlich, dass die Christen keine jüdisch-hebräischen Feste mehr feiern sollten. Und mehreren Quellen zufolge war Kaiser Konstantin ein Judenhasser. Und er wollte sämtliche jüdischen Wurzeln aus dem Christentum rausziehen. Das war sein Ziel. Und wenn wir uns heute mal anschauen, was da tatsächlich so bei uns noch im Kalender steht irgendwie, dann muss ich sagen, irgendwie ja, war er auch erfolgreich. Also. Aber was hat er stattdessen gemacht? Er hat, wie gesagt, die christlichen Feste mit heidnischen Bräuchen vermischt. Und so kommt es eben zu den Festen wie Ostern oder ja auch, wie gesagt, Weihnachten, die in der Bibel gar nicht so beschrieben sind. Aber was würde denn passieren, wenn wir mal diese ganzen jüdischen Wurzeln aus dem Christentum herausziehen? Also stellen wir uns mal vor, die ganze Bibel ist von jüdischen Autoren geschrieben. Jesus war, ist und bleibt ein Jude. Und auch die erste Gemeinde war komplett eine jüdische Gemeinde. Also wenn wir jetzt die Juden rausziehen aus der Kirchengeschichte, was bleibt? Da bleibt genau das, was irgendwie ziemlich bizarr ist. Eine ziemlich fragwürdige Kirchengeschichte. Aber Gott hat diese jüdischen Feste nicht abgeschafft. Er hat sie nicht aufgehoben. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, das ist eine ewige Ordnung, die da dahinter steht. In Gottes Augen haben diese Feste Ewigkeitsgültigkeit. Er hat diese Feste nämlich aus ganz bestimmten Gründen ins Leben gerufen. Und zwar, weil diese Feste für uns unglaublich bedeutsam sind. Wenn wir so leben möchten, wie es Gott gefällt. Und wenn wir sein Ziel für unser Leben erfüllen wollen. Und Gott sagt, Hinter diesen Festen gibt es eine göttliche Ordnung, eine ewige Ordnung. Und diese Feste machen Sinn. Die machen deswegen Sinn, damit du und ich besondere Zeiten haben, um der nächsten Generation, also unseren Kindern, immer wieder zu erzählen, was wir mit Gott erleben. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du uns diese Feste beschrieben hast, dass du uns diese Feste, diese göttliche Ordnung gegeben hast. Ja, und ich danke dir, dass du uns in deinem Wort da ganz klare Hinweise, ganz klare auch Anweisungen gibst, warum dir das so wichtig ist. Und ich danke dir, dass wir aus deinem Wort und von dir lernen dürfen. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns jetzt einfach offen sein lässt, einfach für dein Wirken. Amen. Wie gesagt, heute geht es ums Laubhüttenfest. Dieses Fest besteht aus drei Teilen. Einmal das Laubhüttenfest. Und in diesem Laubhüttenfest gibt es noch das Erntedankfest und das Wasserschöpffest. Und dieses Fest wird bei den Juden einmal im Jahr gefeiert. Und wie Helga schon sagte, interessanterweise ist genau heute, wird in Israel dieses Fest abgeschlossen. Also genau die letzte vergangene Woche war Laubhüttenfest in Israel. Und das Laubhüttenfest ist ein Wallfahrtsfest. Das heißt, alle Juden machen sich auf den Weg nach Jerusalem, um dieses Fest zu feiern. Und dann bauen sie 5 Tage an ihrer Laubhütte und dann wohnen sie eine ganze Woche da drin. Und also wenn ihr Kinder habt, die irgendwie so noch im Alter von 10, 12 sind, ich glaube, die finden das super cool. Eine ganze Woche irgendwie in so einer Laubhütte, das hat so ein bisschen was von Pfadfinder. Aber in Jerusalem, da sieht man überall, diese Laubhütten. Auf Parkplätzen, auf Balkonen, überall sind diese Sukkas zu finden. Und in dieser Sukka, da wird dann wirklich 7 Tage lang die Woche, da wird dann geschlafen, da wird gegessen und da wird seinen Kindern erzählt, was man mit Gott erlebt. Die Sukka, zum einen ist es ein Symbol für das, was das Volk Israel in der Wüste erlebt hat. Sie haben dort nämlich in Zelten gewohnt und haben erlebt, dass Gott bei ihnen ist und dass Gott größer ist als ihre Lebensumstände. Aber diese Sukka ist auch ein Symbol für dein und mein Leben. Zerbrechlich, vielleicht auch schmutzig, wenn man da irgendwie so auf dem Parkplatz oder irgendwie im Wald irgendwie das so ein Ding aufbaut, den Sturm ausgeliefert, vergänglich. Und in diese verratzte, wackelige, undichte, schmutzige, zerbrechliche, in diese Hütte, in dein und mein Leben, da will der lebendige Gott einziehen. Und das müssen wir uns mal vorstellen. Darin will er leben. Und wir reagieren dann oft so, Moment mal, Gott, in meinem Leben willst du einziehen? Also hör mal, ich glaube, ich sollte da ein bisschen aufräumen und da in dem Zimmer vielleicht eher nicht. Ach, da muss ich erst noch ein bisschen nacharbeiten, noch ein bisschen renovieren, da gehört noch ein Ofen rein und so. Und irgendwie, passt alles nicht so ganz, da gibt es noch irgendwelche unschönen Dinge in meinem Lebenshaus. Aber Gott sagt, nein, in diesem Leben, in dieser Hütte will ich einziehen. Und wenn du heute hier bist und Jesus das sagst, komm in mein Leben, dann wird der lebendige Gott in deine Hütte kommen. Gott will wirklich, er will wirklich in deinem Leben wohnen. Und jetzt stell dir mal vor, also du liegst jetzt, die Hütte ist aufgebaut und du liegst jetzt mit deinen Kindern in dieser Hütte 7 Tage lang. Und dann so in der ersten Nacht guckst du dann so, liegst du da und siehst du das Dach und siehst vielleicht auch durch das Dach und vergegenwärtigst du das und sagst, Gott will echt da drin wohnen? Also wenn mein Leben so aussieht und nicht wie in einer 5-Sterne-Villa, also irgendwie alles top, sondern wirklich so und da will Gott drin wohnen? Und dann am zweiten Tag, dann denkst, wow, das ist schon irgendwie cool. Da will Gott wirklich? Also, da? Und dann am dritten, vierten, fünften Tag sagst du, hey, was ist das für ein Geschenk? Dass der lebendige, allmächtige, unlimitierte Gott in meinem Leben wohnen will, in dieser Hütte, mit allen diesen Macken, mit dem Schmutz, mit dem, was da in meinem Leben alles drin ist. Und dann wird er irgendwann bewusst, worauf es wirklich ankommt. Gott hat den Israeliten damals ziemlich genaue Anweisungen gegeben, wie eine solche Sukka zu bauen ist. Und unter anderem war es ihm wichtig, dass das Dach offen ist, also relativ offen. Und wenn ihr euch da jetzt reinlegen würdet, würdet ihr sehen, da kann man ziemlich gut durchgucken. Also für Regen ist das echt, ja. Aber es war wichtig, damit man den Himmel sieht. Und das hat einen Grund. Denn wenn du nämlich da drin liegst und diese Sukka steht draußen und du siehst den Himmel und du siehst das Universum und du machst dir dann bewusst, wie groß Gott ist, dann kann man eigentlich nur staunen. Habt ihr gewusst? Der maximale Abstand zwischen Erde und Sonne, der beträgt 152,2 Millionen Kilometer. Das heißt, wenn du jetzt dein Auto nehmen würdest, mit 100 Stundenkilometer zur Sonne fahren würdest und du würdest wirklich 24 Stunden am Tag durchfahren, 365 Tage im Jahr, dann bräuchtest du 163 Jahre, bis du dort wärst. Und auf der anderen Seite, die Wärme des Sonnenlichts, die du spürst, die hat vor 8 Minuten die Sonne verlassen. Und dabei ist die Sonne nur der nächstgelegene Stern in unserer winzigen Galaxie, der Milchstraße. Und nach heutigem Wissen gibt es ca. 80 Milliarden Galaxien. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Und wenn ich mir das bewusst mache und in den Himmel schaue und die Sterne sehe und ich sehe nur diesen Mini-Ausschnitt und ich sehe weit und breit eigentlich nur einen Himmel voller Sterne und sehe, was Gott alles geschaffen hat, dann kann ich echt vor Dankbarkeit einfach nur staunen, dass dieser große, dieser allmächtige, dieser liebende Gott in mein Leben kommen will. In Jesaja 40 steht, blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es, er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Gott kennt jeden Stern mit Namen. Und genauso kennt er jedes noch so kleine Detail in deinem und meinem Leben. Er sieht alle deine Nöte, er sieht deine Sorgen, Ängste und er steht an deiner Seite. Und durch diese Laubhütte sollen wir uns visuell verinnerlichen. Gottes Gnade und Güte und seine Gegenwart, die wachen über mir. Und nichts geschieht in meinem Leben, dass Gott irgendwie an Gott vorbeigehen würde. Und je länger du den Himmel des Universums betrachtest, desto größer wird Gott und desto kleiner wird dein Leben. Und Gott sagt, wenn wir uns nicht einmal im Jahr so eine Auszeit nehmen, mit der richtigen Herzenshaltung und der Ausrichtung auf Gott und uns bewusst machen, wie zerbrechlich unser Leben und wie groß Gott ist, dann setzen wir vielleicht falsche Prioritäten, biegen falsch ab und leben nicht das Leben, das Gott sich für uns vorstellt. Und ich habe euch hier mal ein Seil mitgebracht. Ein paar haben mich vorhin schon darauf angesprochen, was das hier für eine Unordnung hier vorne ist. Und das Seil hat aber eine ganz besondere Symbolik. Und zwar stellt euch mal vor, also dieser schwarze Teil, den ihr hier seht, hier vorne an dem Seil, das wäre dein Leben, wenn du 100 Jahre alt werden würdest, also dieser schwarze Teil. Und alles, was danach kommt, also alles hier hinten her, das ist eine ganze Menge, das ist die Ewigkeit. Und jetzt ist es so, wir Menschen neigen dazu, dass wir uns tagtäglich den Kopf über alle möglichen Dinge zerbrechen. Zum Beispiel, wenn ich mal dieses Auto habe, oh, dann geht's ab. Wenn ich mal dieses Werkzeug habe, oh, dann baue ich ein Haus. Wenn ich mal dieses Haus habe, oh, dann habe ich alles, was ich brauche. Wart ihr schon mal auf dem Wertstoffzentrum? Also so nur zum Gucken? Also zum Gucken war ich noch nicht da, aber ich war schon am Samstagmorgen in Biesingen auf dem Wertstoffzentrum und da ist Rush Hour. Und wenn ihr dort mal seht, was für Container dort stehen und was dort alles reingeschmissen wird, was dort alles landet, ja, dann sagst du dir, naja, irgendwann landet alles auf dem Müll. Und der Punkt ist, wir setzen oft Prioritäten in unserem Leben, die letzten Endes nur mit diesem schwarzen Teil zu tun haben. Und wir vergessen dabei aber, was noch Millionen Jahre in der Ewigkeit folgen. Die Frage ist jetzt, welche Prioritäten setze ich in meinem Leben? Was mache ich mit meinen Ressourcen? Was mache ich mit meinen Talenten? Was mache ich mit meiner Zeit? Und weil ich das vergesse, weil ich diese Perspektive manchmal vergesse, dass es einen entscheidenden Unterschied macht, was ich in diesem schwarzen Teil mache, wenn ich 100 Jahre alt werde. Wenn ich nicht 100 werde, wird es ein bisschen weniger. Dann ist es wirklich so. Ich glaube, dann setzen wir falsche Prioritäten. Und ich glaube, wir tun gut daran, uns zu fragen, wie kann ich mich heute verhalten, damit es ein Segen ist? Wie kann ich mich heute verhalten, dass es für hier und jetzt und die Ewigkeit einen Unterschied macht? Dieses Prinzip, dass ich regelmäßig solche Auszeiten brauche, wie an Sukkot, das hat Ewigkeitscharakter. Und ich muss das in meinem Leben immer wieder bewusst einplanen. Sonst werde ich echt komisch. Ich werde einseitig und ich setze vielleicht Prioritäten, die ich eigentlich gar nicht setzen will. Und weil Gott uns kennt, will er uns davor bewahren, dass wir diese Perspektive Ewigkeit verlieren. Und deshalb, genau deshalb hat er uns solche Rituale wie das Laubhüttenfest geschenkt. Und wisst ihr, ich glaube, Gott wird uns am Ende unseres Lebens zwei Dinge fragen. Die erste Frage wird sein, was hast du mit dem gemacht, was hast du mit meinem Sohn gemacht, mit meinem Sohn Jesus Christus, was hast du mit dem Geschenk gemacht, mit dem Geschenk der Gnade, dass Jesus für dich gestorben ist? Und die zweite Frage wird sein, was hast du mit deinen Talenten gemacht? Und danach entscheidet sich, wo und wie wir die Ewigkeit verbringen. Über die Ewigkeit heißt es in Jesaja 33, 20. Schaue auf Zion, die Stadt unserer Feiern. Deine Augen werden Jerusalem sehen, eine sichere Wohnung, ein Zelt, das nicht mehr abgebrochen wird. Seine Pflöcke sollen nie mehr herausgezogen und keines seiner Seile zerrissen werden. Unser Leben hier, unser irdisches Leben gleicht diesem Zelt, dieser Laubhütte, das abgebrochen wird, wenn wir sterben. Aber es gibt auch das Lebenszelt in der Ewigkeit. Und das ist das Entscheidende. In 2. Korinther 5 steht, wir wissen ja, wenn das irdische Zelt, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper abgebrochen wird, hat Gott eine andere Behausung für uns bereit. Ein Haus im Himmel, das nicht von Menschen gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen bleibt. Und genau das ist die Perspektive, von der Gott sagt, hol dir diese Perspektive immer wieder. Hol diese Perspektive für dein Leben von mir ab. All die Dinge, die mich im Alltag beschäftigen, die können mich daran hindern, darüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist. Die können mich abhalten von dem, was ich tun, um das zu tun, was einen Impact auf die Ewigkeit hat. Und die können mich abhalten, zu fragen, ja, gibt es Menschen in meinem Umfeld, die Jesus noch gar nicht kennen? Gott hat das Laubhüttenfest angeordnet, damit wir diese Ewigkeitsperspektive niemals verlieren. Und in diesem Setting, in diesem Sukkot, währenddessen gibt es noch zwei weitere Momente, auf die ich noch eingehen möchte. Eines dieser Momente ist das Erntedankfest. Und zwar in Verbindung mit dem Wohnen in der Laubhütte soll das Erntedankfest auch daran erinnern, dass Gott unser Versorger ist. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Lulav. Das hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber dieses Lulav, ich finde das ein total, total geniales Ding. Das ist ein Strauß aus dem Zweig einer Dattelpalme. Und da müsst ihr mal nachlesen, könnt ihr mal recherchieren. Ich will jetzt gar nicht genau darauf eingehen, was das alles bedeutet. Aber es besteht aus vier Pflanzen. Und diese vier Arten Pflanzen, die werden an diesem Erntedankfest zu einem Bündel zusammengefasst und werden an Gott geweiht. Und die Bedeutung, die dahinter steckt, die ist, dass alles, was wir haben, kommt von Gott. Alles. Er ist der perfekte Versorger. Und wenn wir unsere Prioritäten, unser Handeln zu seiner Ehre ausrichten, dann wird er uns mit allen Nöten versorgen. Und wisst ihr,
Wir haben das jetzt erlebt als Familie. Wir haben das erlebt, dass alle unsere Kinder irgendwo Ausbildungsstellen, weiterführende Schulen haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist irgendwas, ja, das ist Gnade, das ist ein Geschenk. Gott versorgt. Gott hat diese Ausbildungsstellen geschenkt. Oder wir waren im Urlaub, hatten eine Woche geniales Wetter. Es hat nur nachts geregnet. Geschenk. Und so gibt es viele Dinge, die wir in unserem Leben immer wieder erlebt haben als Familie. Wo wir sagen können, ja, Gott versorgt. Es ist wirklich so, alles kommt von Gott. Und denk mal gerade ans Wetter. Regen. Regen ist ein krasses Wunder. Wir merken es manchmal gar nicht, wir nehmen es auch gar nicht wahr. Wir denken, heute ist Regenwetter. Aber Regen ist ein krasses Wunder. Wir können es nicht beeinflussen. Und Wasser. Ja, Wasser ist wirklich was Elementares. Das haben wir jetzt auch gemerkt, jetzt im Sommer, wo es an vielen Stellen in Deutschland eben kein Wasser gab, wo kein Regen da war, wo alles verdorrt. Aber wenn Wasser kommt, wenn es regnet, dann blüht alles auf. Und Regen können wir nicht beeinflussen. Genauso wenig wie das, dass jetzt mein Herz gerade schlägt, dass ich atme, dass ich hier stehen kann. Ist alles keine Selbstverständlichkeit. Gott versorgt. Es ist alles ein Geschenk von Gott an mich. Und beim Laubhüttenfest, da danke ich Gott für alles, was er mir gibt oder mich durch Schwierigkeiten durchträgt. Und dann gibt es den dritten Moment während dem Laubhüttenfest, das Wasserschöpffest. Und dieses Wasserschöpffest, das verdeutlicht, dass wir von Gott abhängig sind. In Jerusalem gibt es eine ganz bestimmte Quelle, die Gihon-Quelle. Und diese Gihon-Quelle, die endet im Teich Siloa, der mitten in der Stadt Jerusalem liegt. Und diese Quelle ist damals wie heute die einzige ganzjährige Quelle, die die Stadt Jerusalem mit Wasser versorgt. Das heißt, wenn früher die Feinde Jerusalem angreifen wollten, dann hatten sie das primäres Ziel, diese Quelle zu unterbinden. Und diese Quelle, die birgt auch eine ganz besondere Symbolik. Weil Gott sagt immer wieder in der Bibel, ich bin eure Quelle. Und wenn ihr an mir dranbleibt, wenn du meine Nähe suchst, dann wirst du nicht geistlich sterben. Und wir sind abhängig von dieser Quelle. Wir müssen immer wieder zu Gott, zu dieser Quelle gehen. Und diese Gihon-Quelle, die steht symbolisch für Gott als unsere Quelle. Und während diesem Wasserschöpffest ist jetzt so, der Priester, der schöpft von dieser Quelle, also von dem kostbarsten Gut. Und er bringt es zum Altar und gießt darüber aus. Und das ist der Höhepunkt. Das ist der Höhepunkt des ganzen Festes. Alle preisen Gott, alle jubeln. Es ist richtig, ich stelle mir vor, da ist richtig Party. Die machen einen richtigen Lärm zur Ehre Gottes. Weil dann nochmal so rüberkommt, ja, Gott ist unser Versorger. Und zu Jesus' Zeiten wurde dieses Fest natürlich auch gefeiert. Und als Jesus bei diesem Fest anwesend war, da passiert dann Folgendes. Am letzten Tag, dem Höhepunkt der Festwoche, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Den Geist bekamen sie erst, nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Also stellt euch das Setting nochmal vor. Der Priester, der gießt jetzt dieses Wasser über dem Altar aus. Und Jesus kommt daher und sagt, alles, was ihr hier gerade prophetisch feiert, erfüllt sich in mir. Ich bin diese Quelle. Wenn du in mir bleibst, dann wirst du nicht verdursten. Ich bin die Heilsquelle für ganzheitliche Wiederherstellung. Ich bin der Zugang zu einer lebendigen Gottesbeziehung. Ich mache es möglich, dass Gott in dein Lebenshaus einzieht. Ich bin derjenige, der dich hinführt zur Heilung und Befreiung. Und genau deswegen, weil Jesus in genau diesem Moment das gesagt hat, als der Priester dieses Wasser ausgießt, Deswegen wurden so viele Menschen damals wütend auf Jesus und wollten ihn töten. Weil den Menschen in diesem Moment so richtig bewusst wurde, hey, der da behauptet, dass er der Sohn Gottes ist. Dass er die Erfüllung aller dieser Feste ist. Und deswegen hassten ihn die religiösen Menschen seiner Zeit, weil sie es einfach nicht glauben wollten. Und auch für uns gibt es heute genau diese zwei Möglichkeiten. Entweder ich glaube es und erlebe es, oder ich schimpfe darüber und ich erlebe es nicht. Und ich möchte dich nochmal mit in meine Laubhütte hier nehmen. Wie sieht es in deinem Leben aus? Hast du Jesus schon in dein Leben eingeladen? Hast du Jesus eingeladen und gesagt, komm in mein Lebenshaus. Komm in meine zerbrechliche Hütte. Wenn nicht, dann kannst du das heute tun. Jesus möchte da hineinkommen. Er möchte hineinkommen in deine Zerbrechlichkeit, in deine Bitterkeit, in deine Verletzlichkeit. Er möchte hineinkommen. Er möchte dir begegnen. Er möchte in dein Leben kommen. Und er will dir eine ganz neue Perspektive für dein Leben schenken. Und wenn du Gott schon kennst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann will ich dich fragen, wo gibt es in deinem Leben vielleicht Prioritäten, die du überdenken solltest? Wo setzt du vielleicht in deinem Leben Prioritäten, die für die Ewigkeit ja völlig zwecklos sind? Und ich möchte euch einladen, jetzt in der Zeit, die wir jetzt haben, in den nächsten beiden Liedern, einfach ja wirklich vor Jesus zu kommen. Vielleicht Jesus ganz neu einzuladen in eure Laubhütte, in euer Lebenshaus, in euer Lebenszelt. Und auch Gott darum zu bitten, dass er euch ja zeigt, ja, welches die richtigen Prioritäten sind. Amen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns begegnen möchtest. Ich danke dir, dass du wirklich in unser Lebenshaus einziehen willst. Jesus, und ich bitte dich, dass du uns jetzt wirklich einfach ganz nahe kommst. Ich danke dir, dass wir wirklich keinen Lebensbereich vor dir irgendwie verbergen müssen. Dass du uns liebst. Und dass es dir nichts ausmacht, dass unser Lebenshaus irgendwie wirklich zerbrechlich ist, schmutzig ist. Dass wir keine 5-Sterne-Villa irgendwie präsentieren müssen, sondern dass wir so, wie wir sind, dich einladen dürfen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns immer wieder diese Perspektive